Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben eine Firma mit diesen 75 Personen, mit Reisekosten, mit Stadionmiete und bla bla blub, sind bei 3 Millionen. Mir fehlt die Fantasie zu glauben, dass man das reinbekommt. Dass man am Ende mindestens die 3 Millionen wieder zurückbekommt am Jahresende. Ich bin seit 1982 im American Football. Ich habe schon viel gesehen. Die NFL hat es nicht geschafft mit der NFL Europe, schon mit der World League nicht, mit der NFL Europe nicht, um da einen Benefit rauszukriegen. Ich hätte es mir vorstellen können, mit der ELF in einem langsamen Aufbau, in einer, mit einer Veränderung der nationalen Ligen. Also ich nehme da als Beispiel Österreich. Ich finde es sehr positiv, dass die mit Wien und Innsbruck da Teams aus der österreichischen Liga haben. Und da hätte ich mir das mit einem langsamen Aufbau vorstellen können, dass man in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren da irgendwann hinkommt. Allerdings die Kosten nicht so aufblähen. Also der Kostenapparat hätte sich nicht so aufblähen dürfen.
Wir konnten eine Woche lang keinen Podcast aufnehmen und seit unserer letzten Podcast-Folge war sehr viel los. Werden wir darauf eingehen, auch wenn wir jetzt eine Bye-Week in der ELF und GFL hatten. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir sind der Football Nah Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Audio-Cutter, Video-Cutter und Podcast-Berater. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Head-Coaches Europas, Martin Hanselmann. Servus.
Servus, Johannes. Grüß dich.
Martin, ja, wie ist die Lage bei dir so?
Ja, ist die Lage bei mir ist ja wahrscheinlich ruhiger als bei dir, ne? Die Saison, deine Saison für Konzerte oder für Festivals hat eröffnet. Du warst auf Wacken. Wie war's denn?
Ja, genau. Ich war mal wieder eine Woche auf Wacken. Das heißt, das dritte Mal, dass ich auf Wacken bin. Wir waren vor 3 Jahren schon mal. Da war es mit eins der wärmsten und heißesten Wacken-Festivals. Da hat es wirklich gestaubt, so 3-4 Meter über uns immer so eine Staubwolke. Dann vor allem die letzten 2 Tage. Und dieses Mal war es ja eines der nassesten Wacken, die es je gab. Also das war noch krasser als vor 2 Jahren, als wir nur die Hälfte anreisen konnten. Weil da dieses Mal war es so, wir konnten alle anreisen, aber dann ab Mittwoch Starkregen, alles voller Schlamm und Matsch. Und wenn da halt 85.000 Leute über das Festivalgelände laufen, hast du irgendwo noch Acker. Und das ist ja so ein trockengelegter Moorboden da oben. Also es ist ganz anders wie jetzt bei uns in Süddeutschland, der Boden, den die da oben haben. Ja, ne? Ja, genau. Und es war dann sofort mit dem Regen, sofort Schlamm, Matsch. Und ja, ich hatte von meinem Bruder so Springerstiefel vom Bund und die sind ja wie so Gummistiefel. Also nicht wie so Arbeitsschuhe, die dann, wo Wasser reinlaufen kann, theoretisch irgendwann, sondern die sind ja wirklich, also wie so eine Art Gummistiefel nur mit Schnüren, die wirklich dicht sind. Dieses Mal habe ich sie wirklich gebraucht. Also ich war bis so, die waren, keine Ahnung, bis zum Knöchel oder teilweise drüber sogar im Wasser gestanden und dann ging's los, ja.
Okay, gut. Interessant, so eine Nebensache. Ich weiß nicht, ob er das noch macht. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, aber ich weiß, früher hat die Lichtershow von Wacken ein ehemaliger Linebacker aus der Nationalmannschaft gemacht.
Okay.
Der Jon van Loog war ein Linebacker der Nationalmannschaft, hat bei den Hamburgern auch gespielt in der GFL. Viele Jahre, einer der besten Linebacker, die wir hatten in Deutschland. Und ich weiß, der macht so Lichtshows weltweit und der hatte Wacken mitgemacht. Und hat eine Firma, die das wohl macht und ja, also das ist der Bezug zwischen Wacken und American Football, den ich habe.
Also jetzt haben wir das auch noch hergestellt, warum lassen wir drüber sprechen.
Ja, hey. Football ist überall, ne?
Ja, also es ist natürlich gut möglich, weiß jetzt natürlich nicht.
Ja,
aber auch nicht. Es ging trotzdem, du gewöhnst dich irgendwann dran. Ich hatte eine Regenjacke und noch so ein Billigponcho, diese ganz dünnen darüber zu 2 Lagen, war okay, ganzen Tag im Regen am Mittwoch und vor allem am Samstag und ja, war okay.
Und wie war denn der Content, also wie war denn die Musik?
Ja gut, meine ganzen Roses waren da, allerdings hat Axl Rose keine Stimme gehabt, so das war schade und die hatten die glorreiche Idee, sie spielen dann 3,5 Stunden, wenn der Sänger schon nicht gut drauf ist und dann, also ich hatte das Gefühl, die haben dann die anderen Bandmitglieder auch leiser gestellt, dass man ihn nur halbwegs hört, aber der hat immer so bei den Sätzen, die er angefangen hat, so die letzten Worte dann verschluckt und deswegen waren die Lieder alle nur so halb und also die ersten 2 Stunden hätte es eigentlich auch weglassen können, so die letzten 1,5 Stunden waren dann nochmal besser und kam dann nochmal mehr Vibe auf. Das war aber, also ich finde Slash oder allgemein die Band an sich richtig stark, so musikalisch, was die spielen, aber dass halt Axl Rose keine Stimme hat, das sind auch viele gegangen dann relativ schnell.
Ja, klar.
Ich habe sie 2019 schon mal gesehen, in Heilbronn war das, nee, in Mannheim war das damals und da war es richtig gut, also da hat er volle Stimme gehabt, volle Power, da war es richtig gut, dieses Mal auf Wacken eher enttäuschend, aber Slash also, und so hat abgeliefert. Ja.
Okay, gut. Also alles gut aufwacken.
Ja, genau. Und ansonsten halt, also Papa Roach waren richtig stark, richtig guten Auftritt hingelegt. Und ja, allgemein, da ist ja verschiedenste Bands. Du kannst auf den, wie viele Bühnen sind es? 9 Bühnen, glaube ich. Da ist überall irgendwie was los immer. Das sind, ja, also geht es nicht nur um Musik, es sind auch viele andere Sachen, die sie damit anbieten. Es ist schon mal eine Reise wert. Ja, aber jetzt,
Nee.
wir waren jetzt dreimal, also. Ja,
Oh gut.
jetzt ist mal wieder paar Jahre Pause vermutlich, genau. Ja, genau. Aber kommen wir mal zum Sportlichen. Da war ja auch sehr viel los. Wir haben die letzte Folge aufgenommen. Und dann danach, ich würde einfach mal direkt reinstarten. Es soll so der Hauptfokus sein. Ich glaube nicht mehr, dass wir recht auf die Spiele eingehen können, aber die sind jetzt auch schon 2 Wochen oder 1,5 Wochen her dann. Die letzten Spiele in der ELF und GFL. Aber es ging los mit Donnerstag 24, also ich glaube, Dienstag, Mittwoch haben wir aufgenommen und dann am Donnerstag, 24. Juli, kam dann, dass das Abendblatt auch berichtet hat zwischen dem Zwist zwischen den Teams und der ELF und dass eben diese EFA, die sich ja gegründet hat, schon den eigenen Fonds anscheinend und neue Strukturen schon angelegt hat. Ja, weil es eben auch um die Kritik eben mit den Mangel der Transparenz um TV-Verträge, Sponsoren und Merchandising ging und eben auch die finanziellen Probleme und Insolvenzen mehrere ELF-Teams und andere Sportinvestments. Und dann am Freitag kam dann die Mitteilung, dass Patrick Isume nicht mehr Commissioner sein wird nach der Saison, also dass er zurücktritt Ende der Saison. Es Aussage war unüberbrückbare Differenzen bezüglich der Führung und finanziellen Gestaltung der ELF mit deren Geschäftsführer Jelko Karajca und unterschiedliche Vorstellungen der künftigen Ausrichtung der ELF. Das waren so die offiziellen Gründe. Und auch zusätzlich sind dann Andreas Nommensen, Director of Sports, und auch Frank Wendorf, Head of Operations, ebenfalls zurückgetreten. Hat Sebastian Mühlenhof noch dazu geschrieben, dass halt damit die komplette sportliche operative Leitung der ELF zurückgetreten ist. Martin, wie hast du das Thema aufgefasst?
Ja, das ist schon, ja, das ist, ja, es ist, also es ist ein ganz komplexes Thema. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man da als Kritiker der ganzen Geschichte dastehen will. Und das möchte ich auch nicht. Aber es ist jetzt durch die Situation generell, und natürlich kriegt man dann einfach auch wieder so ein Gefühl dafür, ja, was hat man gedacht, was hat man nicht gedacht. Also ich wiederhole mich jetzt natürlich, indem ich sage, die ELF war notwendig, um den AVD aus seinem Dornröschenschlaf herauszureißen. Das ist passiert, das haben wir auch schon besprochen. Die bewegen sich, der GFL hat es jetzt sehr gut getan, nicht sportlich, sondern strukturell. Hat es dem AVD sehr gut getan und der GFL, das haben wir ja auch schon besprochen, dass das so gut war. Also da ist viel passiert. Für die ELF jetzt natürlich ist es äußerst schade, dass es bis jetzt so läuft. Ob dann die EFA das abfangen kann, ob es eine Einigung gibt, ob man das alleine aufsetzen kann. Es wirft natürlich die Diskussion auf und die Frage und auch die Diskussion, und die muss geführt werden, diese Diskussion. Ist denn ein solches Modell des professionellen Sports, ich sage jetzt mal ganz, ganz allgemein, des professionalisierten Sportes in Europa überhaupt möglich? Haben wir die Strukturen, so etwas aufzustellen? Generell haben wir Medienanstalten. Wir haben nicht so viele Sportsender wie die USA. In den USA ist es ja viel mehr. Du bist ja überall, wo du bist, hast du Sport. Auch die lokalen Sender sind interessiert am Sport, am Schulsport, am College-Sport, am Highschool-Sport. Die sind da. Dafür wird Geld gespendet, dafür wird Geld ausgegeben für diese Werbung, die dort passiert. Das haben wir nicht so bei uns. Also wenn wir jetzt nur überlegen, es gab ja, glaube ich, den Sender in Ansbach. Also es gab noch so TV Franken oder sowas, die haben das jetzt nicht, dass sie diese vielen Sportarten beleuchten. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch nicht eingeschaltet wird regional. Die Einschaltquoten sind da wohl nicht so, wie man sich's vorstellt. Also das ist eine völlig andere Struktur. Aber darüber finanziert sich ja so eine Liga am Ende. Wir reden da immer so schön von Investoren. Investoren sind Menschen, die Geld geben, weil sie am Ende einen Profit daraus haben möchten. Und das ist aber unsere Sportstruktur nicht. Unsere Sportstruktur ich nehme jetzt mal Fußball und ein paar andere Sachen aus, lebt ja vom Mäzentum, dass es Gönner gibt, die sagen, ich mache das jetzt, ich spende da Geld, weil es liegt mir am Herzen, dass ich möchte, dass da was entsteht, dass da was passiert. Und wir haben auch nicht diese Kultur des Spendens, wie das jetzt in anderen Nationen, also jetzt einfach der Vergleich zu den USA ist. Und das Weitere, was die ELF oder auch die EFA eben nicht hat, ist die Ausbildungsmöglichkeiten. Und wenn ich das jetzt alles so sage, dann dürfen wir da mal im Kopf mitrechnen. Jetzt wollen wir also eine Liga haben, die professionell ist. Das heißt, wir müssen Spieler bezahlen, die ausreichend Geld verdienen. Nicht nur die Importspieler, sondern irgendwann auch mal die nationalen Spieler. Wenn wir das hochrechnen, wissen wir, das kostet im Monat 100.000 Euro Minimum. Monatlich mindestens, wahrscheinlich mehr. Ja. Das heißt, du brauchst aber auch Leute, die mal auf die Suche gehen nach Sponsoren, nach Boostern, nach allen möglichen. Und das kannst du eben nicht ehrenamtlich machen, wenn du eine GmbH hast. Also brauchst du da einen vollbezahlten oder Halbtagsjob, keine Ahnung wie, das geht denn mit dem Praktikanten. Dann brauchst du Social Media heutzutage. Das kannst du auch immer mit dem Praktikanten erfüllen. Also wenn wir das alles jetzt, wenn ich das jetzt einfach mal alles so überschlage, brauchst du einen Stab in jedem Team. Ich bin ja jemand, der, ich weiß noch, mit dem Coach Kösling habe ich da immer so ein bisschen diskutiert. Ich bin ja jemand, der sogar hergeht und sagt, wir brauchen maximal 45 Spieler, die da spielen. Das war in der NFL Europe, waren es 43 auf dem Roster am Game Day. Ich würde sagen, 45, dann sind wir ganz weit unten. Dann sind wir unten an einer Grenze, wo nicht mehr viel mehr nach unten geht. Mhm. Dann brauchst du einen Trainerstab von 11, 12. Ich würde sagen, ja, 12 Leuten. Also wenn ich jetzt mal ans College denke, ja, Division 3 gibt es ein, zwei Vollbezahlte und die anderen sind auch Volunteer-Coaches. Ja, lassen wir es mal dahingestellt. Wir brauchen zwei vollbezahlte Trainer, Minimum, und dann brauchen wir halt noch, wie heißt es, ja, die 560-Euro-Kräfte halt dazu.
Minijob.
Genau, Minijob muss aber auch bezahlt werden. Also, wenn man das jetzt alles muss, dann haben wir einen Staff außenrum. Du brauchst Physio-Leute, du brauchst Video-Leute, du brauchst, also, ich würde sagen, wenn wir im sportlichen Bereich mal 45, 10, 55, 60, 65 Leute, also 65 maximal, wenn man es kaufmännisch vorsichtig rechnet, hast du 65 Personen, die du bezahlen musst. Dann hast du ein Office, in dem zwei, drei Leute sitzen, dann hast du ein Board. Also wir reden von 75 Personen, die bezahlt werden müssen pro Team. Also dann wissen wir, was das kostet. Also wo das hingeht. Dann haben wir Reisen, wenn wir Madrid dabei haben und Nordic, die kannst du nicht mit dem Bus fahren, sondern dann musst du fliegen. Ne? Dann haben wir Reisekosten, dann haben wir die Stadionmieten. Dann haben wir jetzt gesehen, dass die Stadien nicht so gefüllt werden, wie man das sich erhofft hat. Auch ich habe mir erhofft, also meine Idee war immer, Mensch, im Schnitt mal so zwischen 5.000 und 7.000 Leute, allerdings in der GFL. Und da reden wir vom Verein, da brauchen wir diese finanziellen Strukturen nicht, diese ganzen Sachen. Also das war immer so mein Gedanke, wenn wir es schaffen, in Deutschland zwischen 5.000 und 7.000 Leute, das ist wie ein Basketballcourt vollgefüllt, wie ein Handballspiel vollgefüllt, dann sind wir auf dem Level, haben aber immer noch mehr Spieler und mehr Infrastruktur als jede Handballmannschaft. Also liegen wir da schon weit drüber. Aber das wäre gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die ELF hat nicht 7.000 Leute, Zuschauer im Schnitt, insgesamt. Also wenn wir jetzt Ryan Fire ausnehmen und weiß nicht, Wien, glaube ich, hat auch einen großen Schnitt noch bekommen.
Ja.
Aber wir haben es nicht. Ne? Wir haben keine ehrlichen 7.000 Leute im Schnitt in den Stadien. Das muss man einfach, glaube ich, zugeben. Kann es aber nicht. Ist jetzt Mutmaßung von mir oder Gefühl. Nicht faktisch, nicht mit Fakten hinterlegt. Dann wissen wir aber, was das kostet. Und Johannes, beim besten Willen, ich sehe nicht, wo dieses Kapital in dieser Liga herkommen soll. Also wir reden von einem Budget von 3 Millionen im Jahr. Jetzt geben wir beide, sagen, hey, das macht uns Spaß. Wir machen beide den Geldbeutel auf. Ich kann 5 Euro zusteuern. Du hast also die 2.900.000 irgendwas, die du da reingibst. Und also wenn ich es einmal so als Kaufmann nehme, ich habe die 3 Millionen rumliegen und denke mir, ja, okay, ich gebe 3 Millionen, das ist das Budget, dann gebe ich einen Haushaltsplan vor, das und das dürft ihr ausgeben, mehr geht nicht. Und alle Einnahmen am Ende des Jahres bekomme ich, um diese 3 Millionen zu refinanzieren. Das ist ja die Idee von einem Investor.
Ja.
Ich möchte es refinanziert haben und am besten möchte ich am Ende sogar mehr haben, weil ich eine Verzinsung für diese 3 Millionen mir vorstelle. Ob die dann 3% ist, 5%, 7%, völlig egal. Aber so stelle ich es mir vor. Also jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben eine Firma mit diesen 75 Personen, mit Reisekosten, mit Stadionmiete und bla bla blub, sind bei 3 Millionen. Ich persönlich, mir fehlt die Fantasie, zu glauben, dass man das reinbekommt. Dass das funktioniert. Dass man am Ende mindestens die 3 Millionen wieder zurückbekommt am Jahresende. Ich glaube, da haben viele Leute viel Geld investiert. Björn Werner hat es ja auch mal offen gesagt, wie viel er da investiert hat. Wie viel er von diesen 500.000 wieder zurückbekommen hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das so eine Rechnung 500? War.
Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich glaube, es hieß 500.000 hat er da rein investiert. Wie viel er davon zurückbekommen hat, weiß ich nicht. Ob er da einen Plus gemacht hat, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber nur schwer vorstellen. Ich bin seit 1982 im American Football. Ich habe schon viel gesehen. Die NFL hat es nicht geschafft mit der NFL Europe, schon mit der World League nicht, mit der NFL Europe nicht, um da einen Benefit so rauszukriegen. Ich hätte es mir vorstellen können, mit der ELF in einem langsamen Aufbau, mit einer Veränderung der nationalen Ligen. Also ich nehme da als Beispiel Österreich. Ich finde es sehr positiv, dass die mit Wien und Innsbruck da Teams aus der österreichischen Liga haben. Und da hätte ich mir das mit einem langsamen Aufbau vorstellen können, dass man in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren da irgendwann hinkommt. Allerdings die Kosten nicht so aufblähen. Also der Kostenapparat hätte sich nicht so aufblähen dürfen. Zwischenzeitlich sage ich ja auch immer wieder offen, ich fände es schön, wenn man eben mit den nationalen Ligen wieder zusammenarbeitet und irgendwie eine Möglichkeit findet, da zusammenzukommen. Denn dann, wenn wir das jetzt alles mal haben, spätestens dann stellt sich die Frage, wo kriege ich meine Spieler her? Und dann sind wir in dem eigenen System, in der eigenen Struktur des europäischen Sports. Und das ist eben das Ehrenamt von der Breite in die Spitze, ohne großen Schulsport, über Helfer, über Trainer, die das aus Leidenschaft betreiben. Und die können gar nicht so viele Spieler produzieren, wie diese Ligen brauchen. Und vor allem auch nicht dieses Leistungsniveau, weil die haben 2-mal die Woche Zeit, da machen die American Football, da sind die mit denen draußen, aber uns fehlen einfach die Ressourcen, uns fehlen schon die Facilities, also um da Facilities zu haben, wo man sagt, okay, damit kann ich arbeiten, außerhalb der Saison, während der Saison, um das alles abzubilden, was ich mir da vorstelle. Also wie schon gesagt, ich wünsche da niemandem irgendwas Böses und es kann auch sein, dass es funktioniert. Also es kann auch sein, dass ich da völlig falsch liege. Aber wenn ich das jetzt einfach für mich persönlich auch als Unternehmer ganz realistisch betrachte, weiß ich nicht, ob man so viele Leute findet, die sagen, ich gebe jetzt mal 3 Millionen und schaue mal am Ende an, was da rauskommt, ne? Und was ich wieder zurückbekomme. Und 3 Millionen ist wahrscheinlich zwischenzeitlich die Untergrenze für so ein Franchise. Ja. Und du willst ja dann nicht in der Presse erscheinen, wo du sagst, boah, ich habe aber so und so viele Anklagen jetzt oder Rechnungen oder ne, also sonst irgendwas, Gerichtsprozesse wegen nicht bezahlten Rechnungen, das willst du ja nicht haben, sondern wir wollen es ja mal jetzt kaufmännisch richtig aufdröseln. Und da sehe ich einfach auf Dauer jetzt nicht mehr das Potenzial, in der Art und Weise das zu machen.
Okay. Also Martin, ich habe jetzt nochmal recherchiert wegen Björn Werner. Also da gibt es nichts Offizielles, wie viel das er da reingeschickt hat. Vielleicht hast du auch irgendeine Zahl jetzt irgendwie.
Er hat doch mal irgendwann ein Statement abgegeben und da stand, also hoffe ich, habe mich da nicht verlesen. Aber
ja, nee, vielleicht, also ich glaube schon, dass es ein sechsstelliger Betrag, also ich glaube nur, dass es hieß so ein sechsstelliger, aber ich, also nee, ich habe jetzt nirgendwo was Genaueres gelesen, nicht, dass wir jetzt irgendwas in die Welt setzen.
Ja, nee, das will genau, ich nicht. Also die 500.000 nehmen wir zurück, ne?
Ja,
also, er hat halt viel Geld investiert und die Frage ist, hat er das so gemacht, dass er sagt, ich gebe jetzt 500.000 oder ich gebe jetzt einen Betrag.
Beispiel, ja.
Und genau, und schaue, wie ich dann davon zurückkriege. Ja.
Genau. Ja, also Björn Werner hat dann danach auch auf Instagram, nachdem Patrick da offiziell ausgestiegen ist, hat er auch noch was dazu gesagt, eben, ich wünschte, die ganze Wahrheit würde irgendwann ans Licht kommen. Patrick hat mehr geopfert, als die meisten je wissen werden. Was hier nach einem harmonischen Abschied aussieht, war in Wirklichkeit ein langer und schmerzhafter Kampf hinter den Kulissen. Manchmal wünschte ich, man könnte einfach die ganze Wahrheit sagen. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, weißt du auch, jede Bombe, die du platzen lässt, trifft nicht nur die, die es verdient hätten, sondern auch viele, die einfach nur Zeit, Geld und Herz investiert haben. Mitgesellschafter, Mitarbeiter, Fans. Ich habe das selbst miterlebt bei Thunder. Man schluckt Wahrheiten, nicht weil sie falsch sind, sondern weil man oft das Projekt, die Grundidee irgendwie trotzdem weiterleben kann. Und zusätzlich hat auch Sami Chubachi, der auch für Football Bromance da 4 Jahre lang immer am ELF Game Day unterwegs war, da live gestreamt auf Twitch, der hat auch noch was gesagt auf Instagram, das hat er René Buchner auch nochmal getweetet. Und darin wird er so zitiert, warum ich nach 4 Jahren aufgehört habe, jeden Sonntag an der Seitenlinie der ELF zu stehen. Ich konnte nicht mehr mit gutem Gewissen in eine Kamera schauen oder ins Mikrofon sprechen, weil ich wusste, was im Hintergrund passiert ist. Ich habe gesehen, wie viel Zeit, Energie und auch privates Geld du in dieses Projekt gesteckt hast. Und ich habe gesehen, was mit dir gemacht wurde, weil du versucht hast, unsere Sportart besser zu machen. Und an alle, die immer noch erzählen, man hätte versucht, den Vereinssport kaputt zu machen. Wir reden hier über genau die Vereine, bei denen wir selbst jahrelang Mitglied waren. Über die Orte, an denen wir das Spiel gelernt haben. Über die Vereine, wo, wie bei mir, sozial schwache Familien sich Beiträge für Busfahrten und Equipment aus den Rippen schneiden müssen. Während im Herrenbereich im Pottspieler bezahlt werden und Autos und Wohnungen gestellt bekommen. Wir reden über Vereine, die mich wie einen Aussätzigen behandelt haben, nur weil ich ELF-Content produziere. Die uns Stadion und Platzverbot erteilen wollten, die vorne die Hand schütteln und hinten herum versuchen, uns zu diskreditieren. Und wenn man das bisschen Reichweite, das man sich aufgebaut hat, für genau diesen Verein einsetzen will, dann wird man nach anfänglichen Gesprächen einfach nicht mehr zurückgerufen, man wird geghostet, so wie es bei mir passiert ist, von dem Verein, bei dem ich das Footballspielen gelernt habe. Also hört man viel Unmut heraus, aber ich fand so den ersten Teil von Björn und auch von Sami dann spannend, so, naja, was halt hinter den Kulissen alles da passiert ist und, ja, also das.
Ich glaube auch nicht, dass Patrick Esume sich da bereichert hat an der Liga. Ich glaube, dass das eine Vision von ihm war und ja, der Patrick auch daran geglaubt hat. Also da bin ich fest davon überzeugt. Das war auch nicht im bösen Willen, irgendwelche Vereine kaputt zu machen oder nein, es war ja notwendig. Also ich war ja da selber auch dabei. Ja. Und habe das ja auch für gut geheißen. Die Liga war notwendig. Die GFL wäre eingeschlafen. Da wäre nichts mehr gekommen. Da war Ende. Und die ELF war notwendig, zu diesem Zeitpunkt zu entstehen. Man hätte vielleicht, das weiß ich aber nicht, ob das alles macht, man hätte vielleicht, so wie das der Volker Lessing zum Beispiel und ich in Stuttgart machen wollten, das Durchboxen, es mit den Vereinen direkt zu machen. Also sagen, hey, lieber AFVD, es ist uns egal, wir wollen das mit euch gemeinsam machen und Lösungen zu finden, wie wir das gemeinsam machen, damit wir an dem nationalen Vereins, an der nationalen Vereinsstruktur teilhaben können und die ja auch umgekehrt an uns teilhaben können. Also das wäre das gewesen, aber das ist damals von den Stuttgart Scorpions in einer unsäglich langen Mitgliederversammlung einfach kategorisch abgelehnt worden. Hm. Angst vor Repressalien, Angst vor Neuem, Angst vor irgendwas. Das ist einfach in einer demokratischen Wahl abgewählt worden. Und dann hat man eben gesagt, okay, gut, dann ist es halt so, dann muss man es halt selber machen. Ja. Das Ergebnis sieht man. Und jetzt muss man halt gucken, ja, wie man diese Kuh vom Eis bringt. Und ich glaube, diese Entwicklungen, die da jetzt passieren, hat man einfach nicht wahrhaben wollen. Ich bin jetzt mal einfach so brutal und sage doch, man hätte sie vorhersehen können, weil alles, was du als Unternehmen ansiehst, braucht eine Basis und muss ordentlich, also muss kaufmännisch ordentlich geführt werden. Und ich glaube, da waren dann doch die Visionen größer als und das Vertrauen vor allem. Also das, ne, das will ich auch, das spreche ich den Patrick auf keinen Fall ab. Der Patrick hatte Vertrauen in die Menschen, die alle diese GmbHs gemacht haben. Und die würden auch nicht dann da kontrolliert, und so.
Ja.
Vielleicht war das aber der Fehler. Vielleicht war das ein Fehler, die nicht zu kontrollieren, sondern laufen zu lassen. Also das kann man bestimmt, muss man das auch mehr durchleuchten und irgendwann kommt aber der Moment, wo man dann eben sagen muss, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen und der Patrick Esume steht in der Öffentlichkeit, der muss natürlich auch darauf achten, dass es für ihn alles passt und wenn es eben dann nicht mehr passt, dann geht's nicht. Und wenn ich lese, du hast es vorhin sogar gesagt, wie viele anhängige Verfahren gibt's da von
Ach so, ja, Gläubigern? Da kommen wir auch noch dazu. Genau, das ist das nächste Ding, dass eben auch dann am 29. Juli Jelko Karajca dann zurückgetreten ist. Und da geht es eben dann weiter. Da ist auch das Hamburger Abendblatt. Ich verlinke euch die ganzen Artikel, wen es genau interessiert. Aber ganz so grob, da ging es ihm dann auch drum mit so Hamburg Sea Devils. Da war ja die Holding SEH Sports and Entertainment Holding bei den Hamburg Sea Devils, die ja Jelko Karajca auch mitgehört. Die waren da auch mit investiert. Und da gab es im Hamburger Abendblatt dann Recherchen, wo es ihm dann hieß, dass so zahlreiche Dienstleister, Sicherheitsleute, Catering, Eventtechnik und Gebäudereinigung in den vergangenen Jahren haben viele Rechnungen nicht gezahlt oder verspätet. Bei den Heimspielen in Bremen, Hannover und Lübeck gab es eben auch so Fälle, da wurden die Catering-Unternehmen wurden auch nicht bezahlt. Die haben erst ihr Geld nach einem Jahr über es bekommen, nachdem Inkasso beauftragt wurden, Mahn- und Vollstreckungsbescheide kamen. Dann kam das irgendwann, dass die dann doch bezahlt wurden und dass eben teilweise sogar weiterhin knapp fünfstellige Beträge weiterhin offen sind. Und ja, dass wohl erst also bei dem einen Fall, der jetzt da geschildert wurde, nach 12 Monaten wurde dann doch mal Geld dann überwiesen. Und offiziell hat eben die Gerichtspressestelle des Hamburger Landesgerichts dann verkündet, dass es 16 Vollstreckungsverfahren für Hamburg Sea Devils gibt. 2 2022, 8 2024 und 6 in 2025. Und auch seit 2021 5 zivilrechtliche Verfahren am Hamburger Landgericht. Und auch die Liga an sich hat ähnliche Vorgänge. Da gibt es 26 Vollstreckungsverfahren aus 22, 23, 24 und 25 in Summe und auch 6 zivilrechtliche Verfahren seit 2023. Und da wird eben noch soweit zitiert von der Holding, soweit noch Zivilverfahren gegen die European League of Football und die SEH Sport und Entertainment Holding GmbH anhängig sind, handelt es sich um Verfahren, die geführt werden, weil zwischen der jeweiligen Klägerseite und unseren Mandantinnen unterschiedliche Auffassungen über die Begründetheit der geltend gemachten Ansprüche bestehen. Es handelt sich insofern um im Geschäftsleben übliche Auseinandersetzungen, die wiederum keinerlei Beleg für die finanzielle bzw. Liquidität unserer Mannschaften haben, heißt es da zudem. Und ja, das finde ich schon irgendwie spannend, was da dann alles gezeigt und geschildert wird.
Ja. Johannes, da sind wir uns doch einig, wenn es dir finanziell gut geht, dann willst du deine Sachen bezahlen. Wenn irgendwas nicht rechtmäßig ist, auch im normalen Geschäftsleben, dann wird es moniert, dann setzt man sich zusammen. Und natürlich gibt es auch mal das ein oder andere Gerichtsverfahren. Ne? Also da wollen wir jetzt auch bei der Wahrheit bleiben. Auch ich musste mein Geld oder habe versucht, mein Geld einzuklagen, damals in Stuttgart. Also wenn man das Geld hat, zahlt man doch seine Verpflichtungen. Das ist doch alles ganz klar. Und ja, also außer man ist eben kein seriöser Geschäftsmann, dann macht man das nicht. Das ist ja auch klar. Also wenn man sagt, naja, ich reite darauf, das ist meine Methode, gut, dann ist es halt einfach so. Ja, wollen wir einfach mal so stehen lassen, denke ich. Ne? Aber nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich diese vorherige Kopfrechnung aufstelle, einfach mal so aus unternehmerischem Gedanken heraus, und da brauche ich jetzt nicht einmal einen Taschenrechner dazu, dann weiß ich, dieses Geld reinzuholen, also wenn jeder da 3 Millionen, jede Mannschaft 3 Millionen rein, und dann ist noch nichts an die Liga abgegeben worden. Also ich weiß nicht, was die Fernsehsachen kosten. Ich glaube nicht, dass das Fernsehen so geil auf Football ist, dass die das wie beim Fußball, dass die dafür bezahlen, dass sie es ausstrahlen dürfen. Ich denke eher, und so ist auch mein Wissensstand und Kenntnisstand von damals, eher so, dass man dafür bezahlt hat, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das war ja der Gag dabei.
Okay, habe ich es auch noch nicht gehört, aber ja, spannend.
Natürlich, für jede Live-Übertragung waren, also der Patrick hat mir das mal gesagt, ich weiß es nicht mehr wie viel, aber das war viel Geld pro Live-Übertragung, die Liga da bezahlt hat. Und die Liga war ja dafür zuständig, dass das im Fernsehen kommt und dass es da drin ist.
Aber meinst du, ist die Ausgaben, was pro Spiel mit Kameratechnik und so bezahlt wird? Also, ja, oder auch das, weil mein ProSieben Max haben ja auch Werbeeinnahmen, wenn sie es dann ausstrahlen und.
Ja, aber diese Werbeeinnahmen, ja, sicherlich wird es dann dafür, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, das wird dann sicherlich verrechnet irgendwie. Aber ja, diese Ausstrahlungen, die kosten natürlich Geld. Wenn da so ein Übertragungswagen kommt für so ein Live-Video, ja, American Football mit 3, 4 Kameras, mit Leuten, das war immer ein Riesenaufwand, da erinnere ich mich noch. Das kostet unglaubliches Geld und das muss die Liga dann erbringen. Und wenn es die Liga nicht erbringt, dann müssen es die einzelnen GmbHs erbringen, damit man ins Fernsehen kommt. Das sind Kosten und also nochmal, mir fehlt die Fantasie, wo das herkommen kann. Das ist nicht irgendwie ein Volleyballteam oder ein Handballteam in der Halle, sondern es ist American Football, ne? Wo du riesigen Infrastruktur hast, wo du einen logistischen Aufwand hast, den du in keiner anderen Sportart hast.
Ja.
Und da denke ich halt, wenn man es nach 5 Jahren nicht geschafft hat, ich meine, wenn die EFA da neue Geldgeber hat und neue Leute hat und neue Investoren hat, dann ist das alles gut. Ich hoffe, die rechnen auch, ne? Nicht, dass man dann kurze Zeit später das gleiche Dilemma wieder hat, ne? Wo man sagt, oh, kriegt man denn? Und dann müssen wir auch überlegen, und das haben wir ja immer wieder gesehen, alleine zum Football kommen die Leute nicht. Du musst eine Show drumherum haben. Du musst eine Band holen. Die Band spielt aber nicht für lau. Die kommt ja auch und braucht Geld. Die muss ja auch aufgebaut werden. Logistik, Lautsprecher und bla bla blub, dass sie da sind. Und Security muss bezahlt werden, Stadien müssen bezahlt werden. Also ich wünsche da immer alles Gute. Ich persönlich würde das unternehmerische Risiko dafür nicht tragen wollen.
Du als selber Unternehmer. Aber ich bin auch nur ein Kleinunternehmen.
Ne? Also,
du bist ein Kleinunternehmen. Ich
bin ein Kleinunternehmen.
Ja, Studio, genau.
Aber ich wenn ich es mir ausrechne, wenn mein frühes Bankerherz das mal berechnet, dann muss ich sagen, puh, es ist mir, ich weiß nicht, ob ich dafür ein Darlehen ausgeben würde. Und wenn die GmbHs zu Banken gehen, dann wollen wir doch mal ehrlich sein, kriegen die denn da überhaupt ein Darlehen? Also würde die Bank denn sagen, hey, für das geben wir dir, also jetzt die andere Seite, ne? Du bist Unternehmer und sagst, okay, ich brauche jetzt irgendwie Kapital. Dann gehst du zu einer Bank. Und jetzt gehst du hin und sagst, hey, ich bin in der ELF, wir haben Fernsehen, wir haben 7000 Zuschauer im Stadion, wir haben die und die Kosten, aber wir bräuchten vorab 3 Millionen, damit wir unseren Haushalt planen können. Mhm. Unter uns beiden zahlt die Bank, die sagen, welche Sicherheiten haben sie denn?
Mhm. Wir haben kein Stadion, wir haben kein Eigenkapital, wir haben
Also,
wir haben eine Vision und eine Brand.
Kriegst du da nicht, ne? Also heute mal der Betriebswirt und wenig der Trainer bis jetzt, ne?
Ja, aber ist auch mal wichtig, das auch mal von der Seite dann mitzubekommen.
Ja, das ist halt, das sind so, das waren halt immer so meine Gedanken oder das sind immer so meine Gedanken als Cheftrainer, weil ich halt mal Banker war und Unternehmer bin und dann kommen dir halt solche Gedanken. Dann versuchst du mit dem Geld, das du bekommst, entsprechend gut zu haushalten. Dann versuchst du nicht über die Stränge zu schlagen und versuchst es da drin zu halten. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, dann kannst du aber auch nicht mit den großen Hunden pinkeln. Also da ist die Performance deiner Mannschaft auch nicht so, dass es funktioniert. Ne? Und das ist jetzt aber egal. Das ist liga-neutral. Das ist völlig wurscht. Das ist in der GFL genau das Gleiche. Du verlierst gegen Braunschweig in den Zeiten, als New Yorker da richtig Geld reingepumpt hat. Da war das Nonplusultra. Da war das die Mannschaft schlechthin. Die Hamburg Blue Devils noch mit dem Axel Gernert. Das war die Mannschaft und da ist Geld geflossen. Und die hatten das größte Budget, das höchste Budget. Und natürlich kann man in unserem System immer sagen, naja, gut, du hast die gleichen Chancen. Du kannst genauso das Geld machen. Ja, kann man.
Ja, mein da geht ja auch so ein bisschen die Kritik vom Sami noch hin. Das würde mich auch noch so deine Meinung dazu interessieren, weil er eben sagt, es war ja dieses so, naja, über die Vereine, also hat er auch das kritisiert, ne, dass halt die Vereine, in denen er auch ausgebildet wurde, ne, also sie müssen viel Geld reinstecken und dann wird im Herrenbereich alles, also den Importspielern dann Autos, Wohnungen gestellt und bezahlt. Das hast du
Ja,
auch
aber
schon mal so ein
da.
bisschen gemeint, dass du eigentlich lieber lokale Talente aufbauen möchtest, anstatt immer teure aus den
Genau.
USA zu holen dann.
Also da ist aber natürlich da ist der Vergleich zu ELF nicht richtig, denn da ist es ja genauso, dass genau die Protagonisten bezahlt werden und die regionalen Spieler eben nicht richtig
Ja.
bezahlt werden. Also da ist kein Unterschied und da müsste man im System natürlich komplett sich ändern und sagen, stopp, das müssen wir ändern. Aber da sind natürlich wieder die Medien da, die Zuschauer, die Fans, die einen Division-One-Spieler haben wollen. Oh, der war schon im NFL-Camp. Und Zach Edwards hat es so toll dargelegt, dass ein Division-3-Spieler aus Duluth, Minnesota, aus der Division 3, die Liga rocken kann. Also es gibt
Ja.
in den Ligen, in den Colleges, in den Division 3 und Division 2 Schulen so gute Athleten, die hier in Europa wirklich gut performen, dass man nicht gleich die nehmen muss, die schon im NFL-Camp waren und schon vielleicht einen Vertrag gerochen hatten und sagen, ja, also gut, Coach, das und das brauche ich und unter dem Betrag komme ich nicht und so weiter. Die gewohnt sind, dass ihre Wäsche gewaschen wird. Die schmeißen das irgendwo in einen großen Behälter und am nächsten Morgen ist alles frisch gewaschen wieder in der Umkleidekabine. In der Division 3, die zahlen dafür, dass sie an der Schule sind, dass sie American Football spielen. Die kriegen kein Stipendium dafür und so weiter. Und da wären sicher, also meiner Meinung nach sicherlich auch Ansätze gewesen, um für kleines Geld die Importspieler zu haben und dann vielleicht das andere Geld an die regionalen Spiele geben. Und das haben wir aber auch schon im Podcast ein paar Mal besprochen und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Im AIVD, genauso wie in der ELF, sind die nationalen Spieler, kommen viel zu wenig zur
Ja.
Geltung. Diese Spieler, die einfach spielen, genauso wie in der Leichtathletik, Olympioniken, die dann später wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft sind, die ihre Arbeit nachgehen, die einfach eine gewisse Zeit während im Studium oder in jungen Jahren sehr viel für diesen Sport machen und dann aber normal weitergehen, die fehlen mir. Da fällt mir jetzt, ja, fallen mir eigentlich wenige ein. Der Jan Weinreich, der hilft jetzt da in den Medien, der ist da mit dabei, aber da fehlen mir wirklich. Da fehlt mir von Verbandsseite und auch von der ELF, das ist völlig egal, das Hauptaugen oder das Augenmerk, das starke Augenmerk auf junge nationale, regionale Athleten, die dann auch wieder irgendwie in den Sport eingebunden werden und auch mal das bewertet wird, was für eine Leistung die erbringen, die dann freiwillig neben dem Studium jeden Tag trainieren, hart trainieren und so weiter. Das könnte man auch steuern, aber das will man nicht und klar, dann ist es einfach so. Aber da tut sich natürlich dann auch eine, ja, sagen wir mal, auch künstliche Liga schwerer. Im AVD wäre es leichter. Die könnten es einfacher machen, aber die
Ja.
tun es auch nicht. Also die tun auch wenig, meiner Meinung nach wenig, diese nationalen Spieler
Ja.
rausstellen. Aber gut, das ist deren Job, das habe ich jetzt auch nicht zu beurteilen. Das ist meine persönliche Meinung, die ich dazu habe. Und ansonsten.
Weil ein bisschen was bekommen die lokalen Spieler schon, aber im Verhältnis zu einem
Ja,
Importspieler eigentlich
nein,
ist
die,
das nur ein
ja,
bisschen
also
Spritgeld, Benzingeld
genau,
größtenteils und fertig, ja.
mehr ist es nicht. Und natürlich hat der Sami recht, dass da viel auch im AIVD oder in den Vereinen im Argen liegt. Ja, es ist aber natürlich auch einfach, das anzuprangern, ohne jetzt aber dann den betriebswirtschaftlichen Hintergrund zu haben und mal sehen, ja, wo kommt denn das Geld her? Wer macht's denn? Und da fangen wir doch mal gleich beim ersten an. Die meisten oder viele GFL-Spieler, nicht alle, aber viele GFL-Spieler sagen gleich mal, ja, aber Mitgliedsbeitrag zahle ich nicht. Ja, warum nicht? Von dem Mitgliedsbeitrag wird doch alles mitbezahlt, ne? Also,
Ja.
das fängt schon zu früh an, solche Kompromisse zu machen. Da müsste man sich mehr durchsetzen. Um dann auch mehr Geld dafür zu haben, dass vielleicht jemand eingestellt werden kann oder jemand bezahlt werden kann, der dann das Geld besorgt, der dann hergeht und sagt, hey, okay, wir haben einen Mitgliedsbeitrag, da haben wir ein Budget, dafür stellen wir halbtags jemand ein, der einen Booster Club entwickelt, der Sponsoring entwickelt, der rumläuft und da musst du erstmal einen finden, ne? Weil Sponsoring machen viele, aber Klinken putzen und die Handwerksbetriebe besuchen und zu fragen, Mensch, hier 500 € für die Jugendkasse, was meinen Sie? Und da machen wir ein T-Shirt zusammen und also das ist ja was anderes und da kann ich ja jetzt schön davon sagen, ich habe das alles gemacht. Ich habe das alles während meiner GFL-Zeit gemacht. und bin rumgelaufen und war um alle 250 Euro froh oder Mark, zu Marktzeiten noch froh, die uns jemand gegeben hat, damit du wieder was machen kannst, ne? Damit ihr den Spielern mal ein T-Shirt umsonst geben kann und, und. Ich denke, das ist immer zu einfach zu sagen, ja, da muss man, ne? Das war immer klar, ne? Da muss man mal einen Sponsor finden. Ja, da muss man doch einen Sponsor finden. Ja, dann geh doch mal und such einen. Ich meine, das ist verkauf doch mal American Football. In dem Stadion, das eben noch keins ist, sondern erstmal auf dem Schulsportplatz, weil mehr ist nicht. Und dann erklär mal dem Sponsor, weshalb sollte er denn jetzt da 50.000 Euro investieren? Firlefanz, ne? Also, da muss man mal da muss man wirklich auch realistisch bleiben. Da liegt schon noch einiges im Argen. Ne? Und es gibt Teams, die machen das super. Da werde ich nicht müde, die Dresden Monarchs zu nennen, mit dem Jörg Dressler, der da eine super Arbeit über Jahre gemacht hat. Die Schwäbischen Unicorns haben da eine super Arbeit gemacht. Also Fürstenfeld, Razorbacks, da gibt es schon wirklich viele Mannschaften, die man da nennen kann, die auch eine gute Arbeit machen. Die sollte man sich als Beispiel nehmen und natürlich aber auch arbeiten. Und wenn du halt dann, also ich weiß, in Schwäbisch Hall wird dann einmal im Jahr so ein Helfertreffen gemacht, da werden 140 Leute eingeladen oder noch mehr. Das musst du dann halt auch alles machen und kannst nicht nur sagen, ja, da muss mal einer. Nee, du musst das machen. Du musst die Einladungen, du musst die Location suchen, du musst den Termin aussuchen, du musst die Leute alle einladen, du musst dir was einfallen lassen dazu und. Also das ist alles so einfach gesagt. Ne? Ich lasse jetzt mal was raus. Ich hoffe, der Steffen Breuer ist mir da jetzt nicht zu böse. Aber der Steffen hat mich angesprochen und dann haben wir uns so zusammengesetzt und dann sagte der, du, nächstes Jahr wird unsere Europameisterschaft 25 Jahre alt. Also dann sind 25 Jahre her, dass Deutschland das erste Mal einen Europameistertitel im American Football gewonnen hat. Lass uns doch eine Veranstaltung planen, wo wir die alle mal einladen wieder, die ganzen ehemaligen Spieler und so weiter. Ja, und dann sitzt du erst einmal da, Terminfindung, Location und dann geht es alles los. Ne? Das musst du ja alles machen. Und das glaube ich, und das auf die Antwort jetzt nochmal, um da zurückzukommen zum Sami. Ja, man kann natürlich viel darüber, und es liegt vieles im Argen, da bin ich bei ihm, aber ganz so einfach ist es nicht, denn so einen Verein zu führen, das muss man auch mal machen, um zu merken, was das heißt. Und in dem ehrenamtlichen Bereich hat halt jeder was zu sagen. Ne? Da kann jeder mitreden. Ne? Und fällt jetzt ja auch dem Patrick und dem Jelko Karajca ein bisschen auf die Füße, weil die anderen mitreden wollen. Ne? Das ist, merkt man jetzt, die wollen mitreden. Und ist ja auch ganz legitim und in Ordnung, dass das so ist.
Ja. Ja, letzten Endes, ja.
Oh, heute sind wir aber sehr strukturiert, betriebswirtschaftlich und, ja, wie sagt man noch, unterwegs. Also wenig Sport gerade bis jetzt.
Wenig Sport gerade, ja.
Aber ich habe noch zwei Sachen,
Da kommen wir dann noch dazu. Ja. Ich bin noch nicht ganz durch mit den ganzen Themen. Ich habe noch ein Thema, es kam jetzt dann das Gerücht auf, nachdem Jelko Karajca zurückgetreten ist und Patrick so eine Aussage, so näher, dass die ELF jetzt in die gute Richtung geht die nächsten Jahre. Und man so gedacht, hey, komm da zurück. Gibt es aber auch im Hamburger Abendblatt gibt's ein offizielles Statement von der Rechtsanwältin von Patrick, die Patricia Kronemeyer, die dann für Klarheit sorgt. Unser Mandant begrüßt den Schritt von Herrn Karajca, sich zum Ende der ELF-Saison zurückzuziehen, da er glaubt, dass die Liga unabhängig von seinen eigenen Plänen nunmehr eine Zukunft hat. Darauf hätte sich seine Vorfreude auf die kommenden Schritte bezogen. Eine Rückkehr zur ELF ist also aktuell von Isume nicht geplant, heißt es im Hamburger Abendblatt. Und da wurden auch noch so ein paar Sachen dann geschrieben in dem Artikel. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Die ELF plant eine enge Zusammenarbeit mit der European Football Alliance, also mit der EFA, um Professionalität und finanzielle Transparenz zu fördern und Abspaltungspläne zu stoppen. Und neue Investoren, ein geplanter Teamstandort in London sollen das Wachstum der ELF weiter vorantreiben, während die Zukunft der Hamburg Sea Devils weiterhin ungewiss ist, weil da ist ja zu 91,99% diese SEH Sport Beteiligung von Karajca da, haben da die Anteile, von dem wir werden es mal sehen. Und es wurde ja auch Montag verkündet, dass die ELF einen neuen Co-CEO hat, den Ingo Schiller. Also es wird dann quasi der Nachfolger von Karajca, soweit ich das verstanden habe. Der wird auch gleichzeitig CFO und der war vorher jahrelang bei Hertha BSC tätig und saß auch im Aufsichtsrat der DFL. Der Sebastian Mühlenhof hat so schön dazu geschrieben, auf Twitter, das ist ein wirklich starker Name für die Liga. Also kommt aus dem Fußball aber jetzt wieder dann. Ja. Schauen wir mal.
Gut. Weißt du, was ich dazu sagen soll? Das ist halt ein Schritt, das ist eine Strategie, die man jetzt fährt und ob die aufgeht, wird man sehen.
Ja, ja. Na, dann haben wir noch eine News von Rheinfire. Ist auch schon ein paar Tage alt, dass die neuen Geschäftsführer Daniel Theiwiesen übernimmt den Posten von Max Parz. Und der GM wird sich fortan mehr auf die sportliche Organisation kümmern. Ja, das war's eigentlich soweit dann mal so mit den nicht sportlichen News. Ja, was noch so ein bisschen ein Ding war, also wie gesagt, am letzten Spieltag, da können wir jetzt am Ende der Folge mal kurz auf ELF und GFL zumindest mal ganz grob eingehen. Da hat Nordic Storm haben ihre erste Niederlage in Week 11 dann eingefahren. Also letztes Wochenende war jetzt dann Bye Week und die Surge hat auch ohne Riley Hennessy gewinnen können. Also Nordic Storm hat 20-35 gegen die Frankfurt Galaxy verloren. Stark von der Galaxy, Martin. Weiß nicht, hast du mit Andy mal Kontakt gehabt seitdem?
Ja. Ja, klar, wir waren zusammen im Camp. Wir haben natürlich Kontakt gehabt.
Ja, was hat er gesagt zu dem Spiel gegen Nordic Storm dann?
Ja, sie waren stark. Sie haben, also die Galaxy hat einfach gut zueinander gefunden. Du siehst, der Quarterback hat sich jetzt langsam eingespielt. Die Offense läuft besser und die Verteidigung war sehr gut. Gerade was sie bisher noch nicht hatten, waren eben diese Picks, diese Interception, die sie bis jetzt noch nicht hatten. Und die waren in dem Spiel, glaube ich, 2 oder 3. Und das hilft natürlich dann schon extrem. Ne? Dann kannst du so ein Spiel schon auch mal machen. Und Nordic wird sich halt langsam mal an die Liga gewöhnen, denke ich. Ne? Ja, vielleicht hat man es mal zu leicht genommen, weil bis jetzt alles lief. Und denkt man, ja gut, klappt schon. Und ist eben nicht so. Also das ist einfach eine schöne Sache, dass man da einfach hinfahren kann. Und also Galaxy ist natürlich auch nicht zu unterschätzen.
Ja, genau.
Das ist ein Quatsch, ne?
Ja, darfst du nie unterschätzen. Auch wenn sie jetzt nicht jetzt die nicht. Perfekte Saison haben im Vergleich zu den Jahren vorher. Ja, dann haben auch die Madrid Bravos haben gegen die Tirol Raiders 54-28 gewonnen. Und so die anderen Spiele waren wieder relativ eindeutig. Also die Vikings gewinnen gegen den Throners, Musketeers gewinnen gegen Centurions, auch 74-7. Das ist ja das Thema Competitive Balance auch eine Frage. Mal schauen, ob das dann nächste Saison, wie auch immer das aussehen wird mit der EFA, was die da alles machen werden. Ja, vielleicht wird auch was passieren, aber das hat man in dem Spieltag auch wieder gemerkt. Auch die Surge hat 48-0 gegen die Hamburg Sea Devils gewonnen, Rheinfire 69-7 gegen Berlin Thunder, Prag Lions 60-20 gegen die Mercenaries, also es waren eigentlich alles eindeutige Ergebnisse. Was noch knapper war, enger war, das war Munich Ravens 34-14 gegen die Rockler Panthers dann.
Aber ist auch jetzt nicht wirklich eng, ne?
Ja, es sind auch 20 Punkte, aber im Vergleich zu anderen Ergebnissen.
Ja, gut, okay, ja, es ist schon viel. Ne? Naja, klar. Ja,
genau. Wo es Competitive Balance mäßig besser aussieht, ist es in der GFL dieses Jahr. Da haben wir zum Beispiel die Hildesheim Invaders, haben jetzt gewonnen gegen Düsseldorf Panthers 40-37, was im Abstiegskampf dann äußerst wichtig war für Hildesheim. Jetzt haben sie genauso viele, haben es auch 3 Siege, genauso wie die Düsseldorf Panthers, allerdings eine Niederlage mehr. Aber sind da jetzt noch dran und naja, Potsdam Royals war natürlich schon sehr stark. Die haben 74-27 gegen die Berlin Rebels gewonnen. Ansonsten haben die Dresden Monarchs 41-35 gegen die Hurricanes gewonnen. Die Schwäbisch Hall Unicorns verlieren 29-32 gegen die Razorbacks. Und die Straubing Spiders verlieren 8-31 gegen die Lions aus Braunschweig.
Und da beweist sich doch ein bisschen das Nord-Süd-Gefälle wieder.
Ja.
Dass die Nord-Teams doch ein Ticken stärker sind als im Süden. Schwäbisch Hall kann nicht mehr an die Erfolge von den letzten Jahren anknüpfen. Die müssen sich neu aufstellen, sind zwar immer noch vorne mit dabei, müssen aber natürlich aufpassen, dass sie nicht irgendwann abrutschen. Ne? München finde ich stark. Die Cowboys haben eine gute Entwicklung. Die Razorbacks aus Ravensburg sind stark, spielen eine starke Saison. Also ja, ist alles sehr, sehr positiv eigentlich, ne?
Genau. Ein Spiel habe ich noch vergessen, sehe ich gerade. Die Pforzheim Wild Dogs gewinnen 36-10 gegen die Paderborn Dolphins.
Oh, da haben wir Süd-Nord-Gefälle.
Genau.
Ja, aber ich glaube, die Dolphins sind Schlusslicht im Norden auch.
Genau, die haben 1 Sieg, 7 Niederlagen und Pforzheim ist auf Platz 2 in der GFL Süd mit 6 Siegen und 4 Niederlagen. Genau. Und die Munich Cowboys sind aktuell vorne mit 5 Siegen und 3 Niederlagen dann.
Also die Cowboys machen eine tolle Entwicklung, muss ich sagen, ne?
Ja, genau. Da wurde aber, soweit ich es mitbekommen habe, das Spiel gegen die Allgäu Comets abgesagt wegen starken Regenfällen da dann.
Naja, das hat immer zu der Zeit halt im Süden, ne? Da ist es immer ein bisschen eine Gefahr.
Ja. Ja, wo ich auch noch drauf eingehen möchte, ist, es geht auch bald die NFL-Saison los und in Deutschland wird im Free TV auf RTL das Ganze dann übertragen. Da gibt es eben auch Neuerungen. Das ist jetzt immer so in den 19-Uhr-Slot, wird jetzt immer Patrick Isumi und Björn Wenner die Spiele kommentieren. Und in dem zweiten Slot wird Jan Stecker und Kasim Edebali normalerweise die Spiele kommentieren. Den Netman, den Mietscher, den bisher gab, den wird es nicht mehr geben. Das wird die Jana Wosnitzer mit übernehmen. Also, die werden jetzt dann zu dritt im Studio sitzen. Das ist halt für mich wieder mehr so Vibes wie bei Pro7 Max. Da hat ja der Patrick und der Björn auch schon mal diese College-Spiele gemeinsam kommentiert, die auch einen recht guten Vibe da miteinander hatten. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann rüberkommen wird. Also, anscheinend ist der Florian Schmidt-Sommerfeld dann raus. Wobei, da gab es, glaube ich, Ende von letzter Saison da schon Gerüchte, dass der eventuell nicht mehr weitermachen wird. Ja, und es wird jetzt auch immer auf Nitro wird es auch immer noch eine Pre-Game-Show geben um 18:15 Uhr. Die heißt Guten Abend Football. Die wird von Jan Stecker, Björn Werner und Patrick Isume dann gemeinsam ausgetragen oder halt von Jan Stecker dann moderiert und die sind halt als Experten mit dabei, auch ab und zu mal Kasim Edebali. Ja, also da gibt es ein paar Änderungen in der RTL-NFL-Übertragung.
Ja.
Ja, so.
Spannend,
Spannend,
spannend.
ja.
Ich
Ja.
gebe jetzt ehrlich zu, ich habe mir den Game Pass schon erneuert wieder.
Fürs nächste Jahr.
Ja.
Ja, du bist im NFL Game Pass Fan, ja.
Ja.
Ich prinzipiell auch, ich schaue mir auch lieber die englischen Originalkommentatoren an, aber
Aber
ich fand es mal ganz
mir
spannend.
geht's gar nicht um die Kommentatoren, mir geht's um diese Coaches-Videos, die du hast. Also, das ist halt für mich der bessere Einblick bei vielen Dingen, ne?
Genau, kannst du
Ja,
diese
ein Tag
Coaches-Cam, bei
nach.
der man alle 22 Spiele auf einmal sieht, dann siehst du, wie sie sich
Ja, du siehst
bewegen und
einmal,
so.
hast du diesen Endzone-Shot und Sideline-Shot, das Play zweimal nacheinander laufen und kannst halt dann auch dir Sachen rausziehen und anschauen. Was ich schade finde, ist, dass man es nicht, also ich kann es nicht runterladen. Vielleicht gibt es Leute, die das können, weil ich es eben gerne eben so Cut-ups machen würde für die Spieler, um dann eben Beispiele zu zeigen, wie was funktioniert oder nicht funktioniert. Das fände ich immer noch ganz schön, aber ich krieg es nicht hin.
Ich glaube, das ist rechtlich bei so Streaming-Anbietern, da
Ja.
ist da nichts, nichts. Du kannst ja Netflix auch in den Film einfach herunterladen, so.
Nicht?
Nee, 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 nee.
Ja, also
Ja.
das Spiel nicht, aber die Coaches-Videos, das wäre, fände ich, ganz hilfreich. Aber weil du halt einfach, und das muss man sagen, in den NFL-Spielen einfach Top-Beispiele hast, ne? Da ist es einfach
Okay.
gut gezeigt, ne?
Ja, gut umgesetzt und dann, ja.
Ja, aber gut.
Ja, dann habe ich noch die
Bestimmt.
letzte News, dann gehen wir noch auf deine Punkte ein, Martin. College Football wird es wahrscheinlich in Deutschland geben, was ich gehört habe. Also Michigan College hat dann verkündet, dass sie wohl in 2026 in Frankfurt im Deutsche Bank Park spielen werden. Am 29. August 2026.
Auch verrückt, ne? Ah, das ist schon tolle Sache. Ja, aber du siehst, die wittern da auch Geld, ne? Also auch College Football wittert Geld in Europa, und wird dann hier rüberkommen und ein Spiel zeigen. Das wird bestimmt ausverkauft sein und die werden da auch Merchandise verkaufen. Und es zeigt einmal mehr, dass es ein amerikanischer Hype ist, was wir haben. Und es ist eben nun mal so, dass, und ich bin ja echt ein leidenschaftlicher Footballer. Aber wenn du mal ein NFL-Spiel gesehen hast oder ein College-Spiel auf dem Level und schaust dir dann ein GFL- oder ELF-Spiel an, dann bist du als Laie enttäuscht.
Naja.
Dann ist da einfach eine Enttäuschung, du sagst, okay, gut, das ist was ganz anderes. Ja, das ist einfach so, ne? Und deswegen werden wir nicht gegen die NFL und College auf dem Level gewinnen in der Beliebtheit, sondern wir müssen unseren Weg finden. Und der wird seine Zeit brauchen. Ich bin ja auch jemand, der oft sagt, Mann, was habe ich denn eigentlich erreicht jetzt? Das seit 1982 bin ich im Football ununterbrochen, immer was. Und was habe ich denn erreicht? Was ist denn jetzt wirklich besser? Und Ja, es ist besser. Die Menschen verstehen mehr von dem Sport. Der Sport ist gut. Die Jugendlichen sind begeistert. Sie widmen sich dem. Sie lernen den Sport. Und ganz viele haben wir ans College gebracht, an die Highschools. Wir haben Spiele in die NFL gebracht. Also es hat sich viel getan. Und wir sind halt alle nur so ein kleines Rädchen in der ganzen Maschinerie, in dem ganzen Konstrukt des American Footballs. Und da laufen wir halt alle mit.
Genau. Genau. Ja. Ja, wo du auch mitgelaufen bist, Martin, das war das 24/7 Football School Camp von Andy Meyer. Wie war's denn? Hast du auch wieder andere Coaches getroffen? Ist auch immer ein schöner Austausch,
ja, denke ich. War schön, den Marvin Washington wieder mal zu treffen. Timur Beckmann war mit dabei. Rico José das war einfach toll, wieder die Coaches zu treffen und mit denen zu arbeiten. Mit Andy Meyer natürlich auch zu arbeiten. War schön, es waren circa 70, ein bisschen mehr als 70 Jugendliche, die da dabei waren, sehr viele Trainingseinheiten, und ich finde es toll, wie es aufgebaut ist. Morgens um 6.30 Uhr geht es los und dann geht es eben durch bis circa 21, 21.30 Uhr mit auch eben Laufeinheiten, genauso wie Krafteinheiten, damit einfach diese Jugendlichen mal so ein Gefühl dafür kriegen, was im American Football an Kraftsport denn wirklich gemacht wird und wie das gemacht wird, und dann natürlich die einzelnen Einheiten in den Techniken, Combine, Werte mal genommen, um die dann auch mal zu vergleichen, damit die auch ihre Profiles machen können für Highschool und für andere Mannschaften, dass man sagt, hey, das ist mein Profile hier, ich bin das und das gelaufen, da und da und so. Also super organisiert, in der Sportschule Ruid war das wieder. Wo der Andy ein bisschen Schwierigkeiten hat, ist wirklich das mit dem Wetter. Das hat er nicht im Griff, das haben wir gemerkt. Wir sind mehrmals geduscht worden. Und wenn man sich so eine Sportschule mal vorstellt, dann sind es ja lange Laufwege. Also in der Sportschule Ruid gibt es auch eine Halle mit Kunstrasen. Da könnte die war auch verfügbar. Aber man entscheidet dann halt mal, naja, wir gehen raus, sieht ganz gut aus. Und dann hat es keine 10 Minuten gedauert und die Wolken haben aufgemacht. Und es war nicht irgendwie, dass du sagst, naja, jetzt überlegen wir mal, gehen wir lieber noch rein, das schaffen wir noch. Sondern das war da. Und dann waren wir nass, ne? Und das ist uns dreimal oder sowas passiert, dass wir einfach dann geduscht worden, weil das Wetter einfach so wechselhaft war. Ne? Aber ansonsten war alles super und hat unglaublich Spaß gemacht und auch den Kids Spaß gemacht. Und was mir aber aufgefallen ist, und das ist meiner Meinung nach eine Meldung wert, weil ja oftmals heißt es ja, die Jungen Generation Z und die wollen nicht und die sind faul und wollen nur chillen. Also auch trotz dieser langen Einheiten und auch trotz dieser Wetterkapriolen war keiner dieser 70 Jugendlichen, also keiner dieser jungen Menschen auch nur ansatzweise am Murren und sagt, oh, lass uns reingehen, oh, komm, was machen wir da, sondern die haben alle durchgezogen, die hatten Leidenschaft, die hatten Feuer, die hatten Lust und die hatten Spaß bei allen Einheiten. Dass sie natürlich mal müde waren, ist ja klar, das bist ja nicht gewohnt, dass du so viele Einheiten am Tag machst. Aber die haben alle auf den Punkt da, die haben das aufgenommen, die haben das Wissen aufgesogen. Und das ist so eine Sache, die einem, finde ich, unglaublich viel gibt und auch viel Hoffnung macht. Es gibt ganz viele junge Menschen und Ich sage das immer so lapidar, ne? Kein junger Mensch will von sich aus an einem Bahnhofsviertel rumhängen und andere Leute anpöbeln. Aber was sie wollen, ist, sie wollen gefordert werden und dann natürlich auch gefördert werden. Sie brauchen Leute, sie brauchen Menschen, die sie fordern und fördern. Das ist ein Aufruf an die ganzen ehrenamtlichen Trainer, an die Coaches in allen Sportarten und genau im American Football eben, diese jungen Menschen abzuholen, sie mitzunehmen, an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, was Leistungsfähigkeit bedeutet und was auch, und dass es auch Spaß machen kann, sich zu fordern bis an seine Grenzen. Und das hat mich, also das habe ich wirklich aus diesem Camp mitgenommen. Das hat mir unglaublich viel gegeben, hat mir Energie gegeben und hat mir Freude gemacht zu sehen, wie diese jungen Menschen sich da einsetzen und immer da sind und Fragen stellen und coachen da und immer lachen, egal wie das Wetter ist. Da war ich eher derjenige, der dachte, oh nee, das gibt's doch gar nicht. Du stehst da draußen und dann schüttet's dich zusammen. Also, wir hatten's am Vormittag und dann weißt du, dann war es mittags so brütend heiß, dann war es so schwül, ne? Aber die Sonne war raus, dann gehe ich ins Zimmer, ziehe mir eine neue kurze Hose, ein neues T-Shirt, zweite Trainingseinheit am Nachmittag, ich voller Elan draußen, 10 Minuten, Wolken auf, boah, wieder
geht's
nass.
Los.
Brutal, aber ist so. Hat Spaß gemacht. Und ja, wie schon gesagt, was mir wirklich viel Energie gegeben hat, waren die Kids, die da alle mitgemacht haben. Tolles Camp, nur empfehlenswert für alle.
Okay, verstehe ich, ja. Ja, hört sich gut an. Ja. Und jetzt nächstes Wochenende machen wir einen Ausblick. Hast du noch von der Bayerischen Jugendauswahl ein Camp?
Ja, wir fangen jetzt mit den Auswahltrainingseinheiten an. Das ist jetzt in den Ferien natürlich alles noch auf freiwilliger Basis. Also da muss sich keiner verpflichtet fühlen. Aber die Coaches, die stehen in den Startlöchern, die scharren mit den Hufen und wollen natürlich so ihre ersten Einheiten machen. Und da starten wir jetzt am Samstag in Königsbrunn wieder bei Augsburg auf der Anlage der Königsbrunn 1 und werden da einen Tag lang mit den Spielern der Auswahl, die da sind, die ersten Einheiten machen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass es am Samstag ganz früh nach Augsburg geht und wir dann da einen Tag lang mit den Kids arbeiten. Wir haben alle Positionen da und werden mit denen dann wirklich auch viel machen und ganz intensiv, also sind so intensive Einheiten, so wirkliche offene Trainingsactivities, wo wir alles machen, wo alles drin ist, wo auch Video mit beinhaltet ist und so weiter. Also all diese Dinge, die man eben dann auch braucht und machen muss. Freue ich mich drauf, dass es da am Samstag jetzt so langsam der Einstieg dann in die Phase zum Jugendländerturnier kommt.
Sehr gut, ja. Gut, na, hätten wir es soweit für heute, Martin.
Ja, super.
Oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
Nein, gerade nicht.
Gerade nicht, ja.
Absolut nicht, nein.
Gut, dann vielen Dank euch wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten und wünschen euch eine schöne Woche. Ich hoffe, nächste Woche bekommen wir es dann auch wieder hin, Martin, nochmal schon. Und dann bis dahin, schreibt uns gerne auf Spotify, könnt ihr Kommentare da lassen, dann können wir darauf auch eingehen zu den ganzen Themen. Oder schreibt uns eine E-Mail, in den Kommentaren findet ihr das. Oder schreibt uns auf Instagram an, gibt verschiedenste Möglichkeiten. Und dann vielen Dank wieder fürs Zuhören, empfehlt uns wieder gerne weiter an andere Football-Begeisterte. Und ja, es wird weiterhin Content hier geben. Also, in diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.